Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Wir sind heute für die Unterhaltung zuständig.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ja, und Unterhaltung, das ist genau das Stichwort. Unterhalten wir uns doch mal kurz. Und zwar über diese beiden hier. Das hier ist der eine.
Was bist du?
Ich bin Gothams Bestrafung.
Gothams Bestrafung, das ist Batman, relativ einfach. Und das hier, das ist der andere.
Wofür steht das S?
Das ist kein S.
Wie wär's mit so?
Entschuldigen Sie.
Der Mann aus Stahl, natürlich steht das S für Superman. Bisher haben diese beiden ihre Filme ja immer schön getrennt voneinander gemacht. Das ändert sich aber diesen Donnerstag im Kino. Mit Batman vs. Superman kommt der erste gemeinsame Film der beiden DC-Überhelden ins Kino. Und das hier ist genau das, was ich euch zum jetzigen Zeitpunkt zu diesem Film sagen kann. Wir haben wieder mal die herausragende Situation, dass der Filmverleih eine Sperrfrist bis morgen früh auf den Film draufgepackt hat. Man, ich sage es mal vorsichtig, kackt sich also wieder ein wegen möglicher Spoiler, bevor der Film ins Kino kommt. Bis morgen früh darf niemand sagen, wie der Film ist, auch ich nicht. Das ist ganz schön dämlich, aber leider nicht zu ändern. Reden wir dann also nächste Woche drüber. Dann habe ich immerhin auch ein paar Interviews dabei mit den Hauptdarstellern Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams und Jesse Eisenberg. Heute beschäftigen wir uns stattdessen lieber mit Kate Hudson. Die ist unser Gast heute Abend und gerade mit zwei Filmen gleichzeitig im Kino. Seit vergangenem Donnerstag nämlich schon als Synchronstimme in Kung Fu Panda 3 und ab übermorgen dann ganz neu im Kino in der bizarren, sehr skurrilen Komödie Rock the Casbah an der Seite von Bill Murray. Da gucken wir rein. Dann gibt's eine erfreulich gute, sehr witzige und für unsere Verhältnisse auch sehr schwarze deutsche Komödie. Die heißt Sex and Crime. Da haben wir die Kollegin Anna Wollner reingeschickt und die ist nicht leicht zu begeistern, wie ihr wisst. Genau wie ich oft vom Fernsehprogramm nicht so leicht zu begeistern bin und deshalb war ich wirklich platt, dass ich heute auch noch eine ganze Woche voll Glotztipps für euch habe. Konnte ich selbst kaum glauben. Seht ihr nachher. Eine Stunde Film. Ich bin Tom Westerholt. Vorhang auf, Bühne frei. Schönen Dienstagabend, ihr hört eine Stunde Film bei D-Radio Wissen und ich muss euch von einer sehr witzigen Begebenheit von vor ein paar Tagen erzählen. Ich habe euch ja Kate Hudson heute Abend als Gast in der Sendung versprochen, das Versprechen, das halte ich auch. Ich muss euch nur erzählen, wie es dazu kam. Es gab Interviews zum aktuellen Film Kung Fu Panda 3, der jetzt seit Donnerstag im Kino ist, Animationsfilm, habt ihr schon mal gesehen oder von gehört zumindest, dieser schusselige, dusselige Panda, der aber in den ersten beiden Teilen, die es schon gab, zu so einem ultimativen Drachenkrieger ausgebildet worden ist. Und jetzt der dritte Teil halt im Kino, gleiche Geschichte im Endeffekt nochmal neu. Es gab die Möglichkeit, die Originalsynchronsprecher zu treffen und diesen Panda, Po heißt er, den spricht Jack Black. Und nicht nur er spricht in diesem Film, sondern auch Kate Hudson, die ich getroffen habe, um mit ihr mal ein bisschen länger zu quatschen. Aber das Interview begann mit Jack Black, den ich zuerst getroffen habe. Und den habe ich gefragt. Es wird ja heute eigentlich in jedem Animationsfilm irgendwie gesungen. Da sind überall Songs drin. Und ausgerechnet bei Kung Fu Panda, den Jack Black spricht, der ja ein wirklich großartiger Musiker ist, eine eigene Band hat, Tenacious D, die auch sehr erfolgreich ist. Gerade in Kung Fu Panda wird nicht gesungen. Warum eigentlich nicht? Und daraus entspann sich eins der witzigsten Interviews, die ich wirklich jemals hatte.
It's true. Why doesn't he sing? It does seem like a perfect opportunity. It's just not what Kung Fu Panda is all about. If it was going to be like Kung Fu Panda meets Frozen, that would be some kind of weird mashup.
I love Kung Fu. When will I be a master? A master of Kung Fu.
So, und damit hatte ich im Interview ein Biest in Jack Black geweckt, was nicht mehr weggegangen ist, egal was ich danach gefragt habe. Zum Beispiel, es geht in dem Film darum, dass ein böser Kung-Fu-Kämpfer aus der Geisterwelt kommt und er will den ganzen Kung-Fu-Meistern ihr Chi wegnehmen, also diese geheime Kraft. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, also beim dritten Mal synchron von Kung-Fu Panda, ob er denn mittlerweile sein eigenes Chi mal gefunden hätte.
Where will I find my Chi? Is it somewhere deep inside of me? Might she is a force that is making it possible to fight.
Und innerhalb von wenigen Minuten hatte Jack Black aus unserem Interview eine Art Duetterview gemacht. Wir kamen auch von der Nummer irgendwie nicht mehr runter. Und er ist ja ein Typ, der dann gerne auch mal totalen Quatsch noch mit einbaut in Interviews, weil er dann irgendwann sagte, nach dieser geheimnisvollen Kraft, nach diesem Chi gefragt, hat er gesagt, ja, Moment mal, denk mal an Star Wars und denk mal an die Macht, ne? So, und hat mir dann erzählt, dass George Lucas, der Erfinder von Star Wars, die Macht ja eigentlich auch nur vom Chi geklaut hat.
In fact, there is a lawsuit, a Chinese Kung Fu organization suing George Lucas for billions.
George Lucas has got a lawsuit. He's stolen all of our chi.
Ja, die Nummer war gelaufen. Jack Black hat mir ein Interview vorgesungen. Sehr lustig. Warum ich euch das erzähle, ist einfach nur, dass ich diese nette kleine Anekdote loswerden wollte. Denn danach kam mein Highlight des Tages. Danach durfte ich zu der Frau gehen und ein Interview mit der Frau machen, die mich im Jahr 2000 im Kino mit diesem Satz für alle Zeiten in sie verliebt gemacht hat.
Wir sind keine Groupies. Wir schlafen nicht mit den Jungs. Höchstens mal ein Blasen, sonst nichts.
Das war Almost Famous, damals 2000, der Film, der Kate Hudson berühmt gemacht hat. Sie als Groupie einer Rockband. Kate Hudson habe ich treffen können und zwar war das, für euch zur Einordnung, nur 48 Stunden nach der Oscarverleihung. Das war das eigentlich Bemerkenswerteste am Interview, dass ich da reinkam zu ihr ins Hotelzimmer und sie da saß, wie aus dem Ei gepellt. Wie gesagt, 48 Stunden nach der Oscarverleihung, inklusive Flug von L.A. rüber nach Berlin und sah, totale Frechheit, genauso super aus wie immer.
Kate.
Yes.
Good to see you. And I have to ask, because we really don't know how you guys party at the Oscar aftershow parties. I mean, it's like just a few hours ago and you're sitting here looking brilliant. Is that like an easy going to go hard for the Oscar after show and then go to the plane, fly over to Germany?
You know, Oscar night's really fun, especially when your friends are, you know, at this point now, your sort of peers and friends are up for awards. And it's really fun to celebrate our industry. And so we're prepared for that night. We know it's going to be a long night. You know, everybody knows, like, mommy's going to have her door closed this morning. So it's a bit different. Although I did have to go to my son's parent-teacher conference in the morning after, so I was a little bit tired. But then, you know, it's just what we do. It's what we do. You know, it's being tired one night, it's all right. It's just being a
good
parent.
Good job. Good job. When I'm not completely wrong, then it was like your first time doing a voiceover for an animation
movie
like this?
Yeah, I've never done anything like that before.
Yeah? How's it been?
It was cool. It was really fun. I mean, you know, definitely an easy day at work, not too many hours. You just go in. It's super isolated, so you just do what you have to do and then you're like, that's it? And they're like, yeah. Just wave, go, okay, well, we did okay. And then you leave.
I've just been talking to the crazy panda Po in the other room
crazy
over
panda.
There. Yeah, yeah. And I was asking him, because like in most animation movies, you have songs over and over and people and the characters are singing and then you have Jack Black and he's not singing at all in the movie. Would that have been something that you would have been looking forward to not only do voiceovers, but
oh, that would
have
been so
these?
Fun to do a song. We could have done something really funny, too. I didn't even think about that. You know, you're the first person to bring that up. I didn't even think about that. He did a couple songs for some, like, web things,
yeah,
you
yeah.
know?
Yeah, he sang the rest of the answers after I asked that, because music plays such a
huge part,
big role in
both
your
of
life.
Our lives.
Yeah.
Yeah, yeah, we yeah. love music. Yeah, I would love to do a musical version of Kung Fu Panda with Jack. I think we'd be good at that.
And like everybody else, and I'm hoping that I'm not bothering you with that, but like everybody else on the planet, I just so much loved you in Almost Famous, which started it all up. Yeah, it was a match back then, like me being 25, you being 21. It worked out for some daydreams back then. Absolutely.
There you go.
and then a couple of years later, you made your first directing a movie, which was about music as well.
It was about music because she wanted to buy a guitar. It was really cool. It was definitely musical. Yes, yeah. Music was a big driving force. Music is a huge part of my life. I've never done anything really with it. I probably should have by now, but I haven't. I will at some point. When I direct a movie, I'm sure it will be very music driven. It will be inspired by something musical. It's just the way that I write. It's the way that I see things visually. Music is a huge part for me. I think it enhances, the right music enhances everything. You know, sometimes it's not necessarily music as people hear music, but musicality is huge. And I also think because I dance, your sort of connection with music is, I don't know, it's just sort of a, it becomes a seamless connection. And one doesn't really work without the other, so you feel very connected to it. So anything that I would create, probably music would have a big like bass note for it.
So the short movie that you made in 2007, Cutlass,
yeah.
Which was about a car and about a guitar.
Yes. It was really about the circle of life. Really, it was about sort of remembering things as a kid, the idea of like never forgetting who you were as a child, like always holding that because, you know, never forgetting what it's like to for your children when they experience things for the first time.
Kate Hudson, tolle Frau. Sie ist seit Donnerstag, habe ich glaube ich gesagt, schon im Kino mit dem Film Kung Fu Panda 3, wo sie, wenn ihr euch die Originalversion des Films anguckt, nicht die synchronisierte, wo sie eine der Rollen spricht. Und sie ist ab kommendem Donnerstag, also ab übermorgen, mit einem weiteren Film im Kino, der heißt Rock the Casbah. Und über den sprechen wir gleich.
Im Leben geht es darum, zu sehen, wann sich eine Tür öffnet und durchzugehen.
So wie es aussieht, wurden von irgendeinem Arschloch die Schlösser ausgetauscht, aber die Tür ist immer noch da, ich kann sie sehen. Ich habe immer einen Weg gefunden und das werde ich auch jetzt.
Was glaubst du, wie ich Madonna entdeckt habe?
Also mir geht's ja immer so, wenn ich die Synchronstimme von Arne Elsholz höre, dann habe ich automatisch zwei Schauspieler vor Augen, obwohl er einige andere mehr auch synchronisiert hat, aber eigentlich kann es dann immer nur Tom Hanks oder Bill Murray sein. In dem Fall ist es Bill Murray, dem er seine Stimme leiht in dem Film Rock the Casbah. Murray spielt den wirklich runtergekommenen, abgehalfterten Musiker-Manager Richie Lance, der in den 80ern und 90ern angeblich mal wirklich große Stars unter Vertrag hatte. Mit Madonna prahlt er die ganze Zeit im Film, dessen Karriere mittlerweile aber auch eher im Winter als im Herbst angekommen ist. Er hockt in so einer runtergekommenen, zugemüllten kleinen Klitsche irgendwo in Kalifornien und die einzige, die er noch unter Vertrag hat, die immer noch bei ihm ist, ist Ronnie, gespielt von Zooey Deschanel. Das ist eine Musikerin, die seit Ewigkeiten auf ihren großen Durchbruch wartet, immer noch dran glaubt und Bill Murray, der diesen Manager spielt, gibt ihr auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass das nochmal was werden kann mit der großen Karriere. Dabei spielt sie seit Jahren schon nur noch in irgendwelchen kleinen schmierigen Bars und darf da auftreten als Coversängerin. Bei einem dieser Auftritte passiert es, dass sie angesprochen wird, zusammen mit ihrem Manager von so einem Army-Typen, der sagt, ey, ich habe eine super Idee, die Kleine singt doch echt ganz passabel, kommt doch auf Tour nach Afghanistan zu den amerikanischen Truppen und tretet da auf für unsere Soldaten, die finden es immer cool, wenn es mal ein bisschen Live-Musik gibt. Die beiden also ab ins Flugzeug, auf nach Afghanistan.
Das ist ein gottverdammter Todestrip.
Jetzt hör mal bitte. Die 85er Bangles-Tour war ein Todestrip. Susanna Hoffs hat nicht mal mit ihrer Mutter gesprochen.
Ich muss kurz.
Richie Lance mit immer neuen Geschichten, wie das damals alles in den 80ern und 90ern war. Und Ronnie, diese Musikerin, die völlig überfordert ist, allein schon vom Flug nach Afghanistan. Vor Ort passieren dann auch verschiedene Dinge, sodass Richie Lance am Ende dasteht, kein Geld mehr hat, keinen Ausweis mehr hat und das ist ein echtes Problem, denn so kommt er aus diesem Land nicht mehr raus. Er schließt sich so ein paar ganz merkwürdigen Söldnern an, die ihn unter ihre Fittiche nehmen und sagen, komm, wir kriegen das schon irgendwie hin, du scheinst ja ein cooler Typ zu sein, irgendwie kriegen wir dich schon aus diesem Land raus, indem er sich immer wieder, und das ist das eigentlich Witzigste am ganzen Film, in so Situationen verstrickt, die völlig unangemessen sind. Also er kommt dann in so ein, ja, stellt euch ein Hotel in Kabul vor. Die Stadt ist einfach zerbombt und kaputt und er kommt da rein, also in so ein Gästehaus, wo man überhaupt noch irgendwie pennen kann und sagt erstmal das hier.
Wir haben gerade einen krassen Flug von der Küste hinter uns und ich wäre dankbar für ein Upgrade. Wenn möglich auf eine Junior Executive Suite oder wenigstens zwei Zimmer nebeneinander. Irgendwas Größeres, definitiv nicht zur Straße raus.
Total in seinen früheren Ansprüchen gefangen. Richie Lance kommt sich immer noch vor wie der große Musikmacker, dabei ist er halt, wie gesagt, wirklich nur noch ein Schatten früherer Tage. Das, was dann in Afghanistan passiert und was den ganzen Film zum Kippen bringt, ist, dass er eine junge Afghanin singen hört bei einem Volksfest, zufällig, und zwar ganz abgeschieden, weit weg draußen irgendwo, die zu einem Volk gehört, zu einem afghanischen Volk, wo es den Frauen strikt verboten ist zu singen, also grundsätzlich schon mal, und erst recht in der Öffentlichkeit. Dieses junge Mädchen hört er und da ist Richie Lance eine Sache vollkommen klar. Das ist die tollste Stimme, die er jemals in seinem Musiker-Manager-Leben gehört hat. Und dieses Mädchen will er weltberühmt machen. Ist es eine Komödie? Ja. Gibt es durchaus tragisch-dramatische Anteile im Film? Absolut ja. Mittlerweile sagt man in Amerika Dramedy, also Dramödie dazu. Tragikomödie hieß das bei uns früher mal. Der Film hat einige sehr skurrile Anteile. Ich fand nicht alles gut, was ich da in diesen 105 Minuten gesehen habe. An manchen Stellen zieht es sich auch sehr. Bill Murray hat mir aber tierisch gut gefallen als dieser abgehalfterte alte Sack. Das hat er wirklich sehr gut gespielt. Auch Kate Hudson, hatte ich ja gesagt, ist ab dieser Woche jetzt in 2 Filmen im Kino zu sehen. Auch Kate Hudson hat eine ganz spannende Nebenrolle da in Afghanistan, jobbt da als so eine Art Edelhure und kriegt auch noch eine ganz wichtige Rolle in diesem Film. Zooey Deschanel hatte ich erwähnt als dieses Popsternchen, aus dem nie was geworden ist, und in einer anderen kleinen, sehr skurrilen Nebenrolle rennt dann auch noch Bruce Willis durchs Bild. Also wenn ihr Filme abkönnt, wo man zwischendurch auch mal 5 Minuten ein bisschen was durchhalten und aushalten muss, bis es wieder weitergeht und Spaß macht, dann ist der Film definitiv was für euch. Skurril, bizarr vom Humor her, teilweise auch vielleicht nicht ganz so politisch korrekt, aber ich fand, das passte zum Film, denn auch in Afghanistan läuft ja nun mal bei weitem nicht alles politisch korrekt ab, wie wir wissen. Insofern darf man das, finde ich, in so einem Fall durchaus auch mal ein bisschen auf die Spitze treiben und da mit dem Finger so in der Wunde rumpopeln. Interessant ist, dass dieser ganzen Filmgeschichte eine wirklich wahre Geschichte zugrunde liegt. Möchte nicht zu viel drüber verraten, wird sich im Lauf des Films dann auflösen, was dieser wahre Kern der Geschichte ist. Und der ist es auf jeden Fall wert, im Kino gezeigt zu werden und auch wert, ihn sich anzugucken. Rock the Casbah ab übermorgen neu im Kino. Das hier in eurem Radio ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen und hier ist Inga Hinnenkamp.
D-Radio Wissen.
Filmnews.
Taschenmesser, Draht, Ölfass. Viel mehr als diese drei Dinge brauchte 80er-Jahre-Serienheld MacGyver eigentlich nie, um sich aus noch so brenzligen Situationen zu befreien. Schauspieler Richard Dean Anderson machte die Rolle weltberühmt, jetzt soll ein anderer übernehmen. MacGyver wird nämlich als Serie rebootet, juhu, wird neu gestartet und der Mann, der sich dieses Mal gegen die Bösen durchsetzen soll, heißt Lucas Till und ist einigen vielleicht aus den X-Men-Superheldenfilmen bekannt. Als Mutant Havoc wird er im Mai wieder im Kino zu sehen sein. Danach sollen die Arbeiten zur neuen Serie beginnen. Das Reboot zeigt dann einen jungen Angus MacGyver, der aus Blumendraht, einem halben T-Shirt, etwas Kies und Backpulver gute Dinge bastelt, die bösen Menschen das Handwerk legen. Die ersten 9 Folgen sollen offenbar 2017 ausgestrahlt werden. Emma Stone, eine Kennedy. Seit der damalige US-Präsident John F. Kennedy im fahrenden offenen Auto vor laufenden Kameras erschossen wurde, ist er der vielleicht legendärste und mystischste Präsident, den die Amerikaner jemals hatten. Um ihn und den gesamten sogenannten Kennedy-Clan ranken sich Legenden und Mythen, die immer wieder auch zu Verfilmungen führen. Eine davon könnte demnächst Emma Stone betreffen. Sie ist aktuell im Gespräch, Rosemary Kennedy, die Schwester von John F., zu spielen. Letters from Rosemary soll der Film heißen. Ein hochgelobtes Drehbuch-Erstlingswerk, um das sich die Studios gerissen haben. Umgesetzt wird es nun von den Produzenten des diesjährigen Oscar-Gewinnerfilms Spotlight. Rosemary Kennedy blieb Zeit ihres Lebens hinter den hohen Erwartungen ihrer Eltern zurück, weshalb ihr Vater an der jungen Frau eine sogenannte Lobotomie vornehmen ließ, die zu einer schweren geistigen Behinderung führte. Ein genauer Drehstart ist noch nicht bekannt, Emma Stones Teilnahme gilt aber als so gut wie sicher. Schwacher Filmstart mit Konsequenzen. Seit Donnerstag ist der dritte Teil der Bestseller-Verfilmung Die Bestimmung im Kino und kaum jemand interessiert's. Es hat fast den Anschein, als wäre das Publikum nach dem Ende von Die Tribute von Panem gesättigt mit Geschichten junger weiblicher Romanhelden, die die Menschheit nach einem apokalyptischen Krieg retten müssen. Im Fall von Die Bestimmung ist es so. Film Nummer 3 mit Untertitel Allegiant konnte gerade noch halb so viele Fans ins Kino locken wie die ersten beiden Teile 2014 und 2015. Deshalb hat Studio Lionsgate reagiert und die Mittel ausgerechnet fürs große Finale drastisch gestrichen. Waren es beim ersten Teil noch rund 70 Millionen Euro, ist auch hier jetzt die Rede von einer Halbierung. Ein Albtraum für Macher und Schauspieler. Die können sich jetzt schon darauf einstellen, dass der für Sommer geplante große Finaldreh wohl eher ein Rumstehen vor Greenscreens sein wird. 2017 geht damit eine Bestseller-Verfilmung im Kino nicht nur zu Ende, sondern vermutlich auch gnadenlos unter.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Gut. Ich gebe zu an dieser Stelle, in den vergangenen Jahren war ich kein Fan von jedem Kinofilm, den Wotan Wilke-Möhring gemacht hat. Da waren nämlich unter anderem die beiden Filme Man tut, was man kann und die Fortsetzung Da muss man durch dabei. Das lag aber nicht daran, dass Wotan Wilke-Möhring nicht gut gewesen wäre in diesen Filmen, sondern dass es einfach zwei wirklich unterdurchschnittliche Drehbücher waren. Grundsätzlich mag ich ihn sehr gerne. Auch als Tatortkommissar, gerade jetzt am Sonntag wieder gesehen, da hat er noch ermittelt, da oben im Norden. Und jetzt ab Donnerstag ist Wotan Wilke-Möhring auch endlich mal wieder in einem richtig guten Kinofilm zu sehen. Rabenschwarze Krimikomödie, die einfach nur den Titel Sex and Crime hat. Neben Wotan Wilke-Möhring spielen Fabian Busch, Feline Rogan und Claudia Eisinger mit. Das Witzige ist, es handelt sich um knappe 75 Minuten, ja, weniger als anderthalb Stunden Kinofilm, knappe 75 Minuten, feinste Unterhaltung und jetzt Zitat, in der ihr ständig alle neu gewonnenen Infos über Bord werfen müsst und dann großartig unterhalten werdet. Und das sagt die sehr kritische Anna Wollner.
Valentin?
Ja, Theo, ich bin's, mach auf.
Bist du allein?
Also natürlich bin ich allein, wenn ihr dich mitbringen soll. Mach mal auf.
Versprichst du mir zu helfen?
Wobei?
Versprichst du's?
Okay, als Ausgangssituation ist das erstmal nicht schlecht. Da klingelt der eine beste Freund beim anderen, wurde mitten in der Nacht aus dem Bett geholt und um Hilfe gebeten. Und warum? Überleg doch mal. Der Film heißt Sex and Crime.
Warum ist denn hier so dunkel?
Lass das Licht aus. Valentin. Valentin, hör mir zu. Ja? Ich hab das nicht mit Absicht gemacht.
Was denn?
Du musst mir zuhören. Ich hab das nicht mit Absicht gemacht.
Was hast du nicht mit Absicht gemacht?
Mann, es ist mir einfach so passiert.
Was ist dir passiert?
Da liegt sie wunderschön präsent auf dem Wohnzimmerteppich, die Leiche einer Frau. Die Frau, die Valentin und Theo noch ein paar Stunden vorher in der Kneipe ums Eck aufgerissen haben.
Möchtest du nicht ein bisschen zu uns sitzen? Mein teetrinkender Freund Theo hier könnte ein bisschen Aufmunterung gebrauchen. Den hat nämlich gerade seine Frau verlassen.
Ich tut mir jetzt aber leid. Wir lassen einen wie dich sitzen.
Katja heißt die Alte. Ja, jetzt weißt du schon alles Wesentliche von uns. Wenn du dich schon nicht zu uns setzen willst. Wie ist denn dein schöner Name?
Flirten für Anfänger, denn Theo, per se schüchtern, ist ein wenig eingerostet. Dabei kennt er sich mit Liebesdingen zumindest beruflich ein wenig aus.
Bist du ein Journalist? Oder ein Schriftsteller oder so?
Nein, ich bin ein Romancier.
Echt? Ist ja geil. Und was schreibst du da so?
Ich bin Autor einer erfolgreichen Reihe erotisch angehauchter Kriminalromane. Die Heldin Lolita Weinstein ist...
Moment. Theo? Bist du Theo Banetta?
Ja.
Alter, Mann, ist das krass, Mann. Ich weiß es nicht. Du bist mein absoluter Lieblingsautor. Küss mich, Mörder, der Tod trug schwarze Strapsohren und hat mein Leben verändert.
Was dann folgt, warum Merle irgendwann tot im Wohnzimmer liegt oder doch nicht, das erzählt Regiedebütant Paul Florian Müller nach eigenen Angaben autobiografisch angehaucht, voller Witz, schräger Charaktere und unerwarteten Wendungen. Denn auch wenn es wenig Sex, dafür aber viel Crime gibt, ist im Film oft alles anders, als ihr denkt.
Also nur um das klarzustellen, du und ich, wir sprechen hier tatsächlich gerade darüber, Theo umzubringen.
Was, umbringen? Nein, natürlich nicht, also, Gottes Willen, also höchstens hypothetisch.
Mhm. Hypothetisch.
Genau so. Was wäre, wenn?
Was wäre, wenn Theo bei einem Unfall ums Leben kommt?
Genau, was wäre dann?
Wotan Wilke-Möhring, Fabian Busch, Feline Roggen und Claudia Eisinger haben hier sichtlich Lust an ihrem eigenen Spiel und der Geschichte. Dabei jongliert der Film mit zahlreichen Klischees, nur um sich einen Atemzug später über sie lustig zu machen. Pure Absicht.
Vielleicht hätte man doch keine durchsichtige Plane nehmen sollen.
Warum nicht?
Na, weil man dann alles da durchsieht, wenn man sie rausträgt.
Nee, das machen wir mit Müllsäcken später. Der Plan ist jetzt nur, damit du mir nicht alles hier voll Blut machst, wenn du sie zersägst.
Oh, verstehe. Was?
Mit viel Situationskomik und überzeichneter Gewalt, geklaut oder sagen wir lieber liebevoll angelehnt an Tarantino, die Coen-Brüder und Michel Gondry, überzeugt der Film vor allem durch seine Struktur. Denn nach und nach und mit vielen Zeitsprüngen nach vorne und nach hinten setzt sich hier langsam ein ziemlich schräges Bild zusammen. Über das ein oder andere Logikloch muss man hinwegsehen, ist aber auch egal, denn Sex and Crime macht auch mit ihnen Spaß, denn eine unterhaltsame deutsche Krimikomödie ist eher selten.
Moment mal, wieso ich? Warum soll ich sägen?
Das ist doch deine tote Freundin.
Ja, aber...
Ja, sorry, also... Sollte ich jemals eine Frau totschlagen und dann zu dir kommen, damit du mir hilfst, die Leiche zu entsorgen, dann säge ich, aber... Heute und unter den Umständen sägst du. Na los!
Ich kann es nicht.
Eine Stunde Film ist hier am Dienstagabend. Ich bin ja immer mal ganz froh, wenn ich zwischendurch keinen Grund habe, auf dem Fernsehprogramm rumzuhacken, wenn ich also was finde, wo auch im Fernsehen was Gutes läuft, was ich euch besten Gewissens empfehlen kann. Entweder ein Film, den man vielleicht lange schon nicht mehr gesehen hat und mal wieder gucken sollte, oder ein Film, noch besser, den ihr vielleicht noch gar nicht kennt und deshalb dringend kennenlernen solltet. Also wenn da mal so ein Film einer pro Woche dabei ist, den ich euch empfehlen kann, freue ich mich immer sehr. Diese Woche ist es regelrecht gespenstisch. Ich habe das Fernsehprogramm aufgeschlagen und bin bei Dreisat hängen geblieben. Immer ja mal ein Garant für wirklich tolle Filme, auch im Fernsehen. Und ich weiß nicht, was bei den Kollegen von Dreisat los ist diese Woche. Schönen Gruß an dieser Stelle. Aber das ist wirklich ein Kracher. Jeden Abend ein herausragender Film. Jeden Abend. Geht heute Abend los, 22.25 Uhr. Das geheime Leben der Worte. Da geht es um eine schwerhörige Fabrikarbeiterin, die seit Ewigkeiten keinen Urlaub mehr genommen hat und dann von ihrem Chef in so eine Art Zwangsurlaub geschickt wird. Also die kriegt die Ansage, du musst jetzt mal Urlaub machen. Und in dieser Zeit setzt sie sich aber auch nicht irgendwo an den Strand und lässt es sich gut gehen, sondern sie jobbt als Krankenschwester auf einer Bohrinsel. Muss sich da um einen ja sehr schwer verletzten Patienten kümmern, dem ein Unfall auf dieser Bohrinsel passiert ist. Und der wird gespielt von Tim Robbins. Und das ist ganz interessant, Tim Robbins, der nach diesem Unfall quasi blind ist, kommuniziert jetzt irgendwie mit Hannah, die fast taub ist.
Ich bin die Krankenschwester.
Krankenschwester? Wo bin ich? Haben die mich woanders hingebracht?
Nein, wir sind noch hier, auf der Bohrinsel.
Wo ich jetzt schon vor ihnen pisse und sie meinen Schwanz halten, könnten wir uns auch gleich duzen, wir beide oder zusammen ein neues Leben anfangen.
Das geheime Leben der Worte, toller Film von 2005, Tim Robbins, großartig in dieser Rolle, zwei Menschen quasi gefangen auf einer Bohrinsel, die sich auf eine ganz spezielle Art und Weise näher kommen. Toller Tipp, heute Abend 22:25. Gleich morgen Abend geht's weiter, 22:30 Uhr, 13 Days mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Oktober 62, es geht um die Kuba-Krise, atomarer Kriegsfall zwischen Russland und den USA steht quasi unmittelbar bevor, also auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Ist ein Film von 2000, kann ich euch auch empfehlen. Am Donnerstag um 22 Uhr geht's weiter mit The Green Mile, diesem fantastischen Film mit Tom Hanks, der eine Stephen King-Verfilmung ist, dieser angebliche Kindermörder, der im Todestrakt sitzt, und Tom Hanks spielt einen der Wärter. Der, wie gesagt, läuft am Donnerstagabend um 22 Uhr. Und dann am Samstag hätten wir noch Shakespeare in Love, der Film, für den Gwyneth Paltrow damals einen Oscar gekriegt hat. Und am Sonntag um 22 Uhr dann auch noch Psycho, der Alfred Hitchcock-Klassiker. Also wenn ihr diese Woche am späteren Abend nicht genau wisst, was ihr mit euch anstellen sollt, ihr könnt wirklich diese Woche die gesamte Zeit eigentlich dreisatt durchgucken. Jeden Abend ein großartiger Film. Das gebe ich euch gerne noch zum Abschluss der Sendung für heute mit auf den Weg. Das war's mit einer Stunde Film. Wir hören uns gerne am nächsten Dienstag wieder. Dann bringe ich euch einiges mit zum DC-Superheldenfilm Batman vs. Superman. Treffe die Hauptdarsteller, habe ich euch versprochen. Bringe ich nächste Woche mit. Habt's gut bis dahin. Euch eine schöne Zeit. Ich bin raus. Tom Westerholz sagt Tschüss für heute. Gehabt euch wohl.
D-Radio Wissen.